NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Willkommen in der Abendruhe. Vielleicht wird ja bei Ihnen vor der Tür oder nebenan auch gerade gebaut. Lärm und Schmutz sind dann oft die Folge. Da sind so ein paar Stunden Stille ja eigentlich mal ganz gut. Wir fragen heute: Bauboom in Norddeutschland. Übernehmen wir uns langsam? Die Telefonnummer, die Sie wie immer kostenlos in der Redezeit nutzen können, ist die 08000 441777, 08000 441777. Heute unser Thema: Bauboom in Norddeutschland. Übernehmen wir uns dabei langsam? Wenn die Beobachtung nicht täuscht, dann wird ja zurzeit bei uns in Deutschland auch im Norden gebaut wie nie zuvor. Kein Wunder, jahrelang wurde nicht in Straßen investiert. Da gibt es also einiges aufzuholen. Aber auch beim Bau von Häusern und Bürokomplexen, gerne auch in den Innenstädten, ist ein Boom irgendwie spürbar. Die Zinsen sind ja zurzeit auch spektakulär niedrig. Das ist gut für die Konjunktur und für die Wohnungssuchenden sowie die Städte, in denen es notorisch zu wenig Wohnraum gab und noch immer gibt. Doch manch einer von uns ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen genervt. Handwerker sind kaum noch zu bekommen. Vieles dauert ja auch länger als geplant. Öffentliche Plätze verschwinden mal ebenso. Radwege sind dauernd mit Umleitungen verstellt, Straßen ohnehin. Und der Lärm ist hier und da dann durchaus auch mal ohrenbetäubend. Wie sieht es aus mit dem Bauboom? Ihre Meinung?
Wir brauchen auf jeden Fall Wohnungen, aber die Grünflächen brauchen wir auch. Ich wohne in Horn. Da ist ein U-Bahn-Bau geplant und dafür werden 770 Bäume gefällt. Und möglicherweise soll auch noch ein Park mit Wohnungen bebaut werden. Das kann nicht wahr sein. Als erstes müsste man was tun gegen den Leerstand, gegen die kriminellen Vermieter, die es ja gibt. Man könnte eine Menge aufstocken.
Ich finde, dass unheimlich viel gebaut wird, neu gebaut wird, für Reiche gebaut wird, viel zu wenig Wohnungen, die bezahlbar sind. Was mir auch am meisten stinkt, dass Profite damit gemacht werden und multinationale Konzerne, die hier einfach wie so eine Heuschrecke uns ausmelken.
Bei ganz vielen Ecken ist es schön, wenn das Stadtbild sich vielleicht auch ein bisschen modernisiert. Aber bei einigen denkt man halt, okay, historischer Bau, irgend so ein neuer Glaspalast, das ist dann eher weniger ansprechend aus meiner Sicht.
Ich finde es nur gut, weil ich aus der Baubranche komme. Hamburg wächst und muss technisch standhalten gegen andere Metropolen und dafür muss gebaut werden.
Hauptsächlich mehr Sozialwohnung. Muss aber nicht in die Höhe sein, dass da der Staat oder Senat mehr eingreift wieder. Ne?
Muss ja gebaut werden. Die Leute wollen ja ein Quartier haben. Wir haben auch eins. Und natürlich wollen wir nicht direkt nebenan irgendwas haben. Irgendein Neubau, was hässlich ist möglicherweise, kommt doch darauf an, dass es organisch ist. Dass das Haus einigermaßen nach etwas aussieht.
Ich würde auch ganz gut finden, wenn so ältere Gebäude nicht unbedingt immer abgerissen werden, sondern auch saniert werden, dass alter Stil noch erhalten wird.
Ja, der Bauboom in Norddeutschland, übernehmen wir uns langsam. Das ist das Thema heute in der Redezeit. Welche Beobachtungen haben Sie denn gemacht? Vielleicht haben Sie ja Fragen an unsere Gäste heute Abend. Diskutieren Sie mit uns in der Redezeit, Ihrer Redezeit. Übernehmen wir uns mit dem Bauboom in Norddeutschland? Viele Menschen, haben wir gerade schon gesagt, sind offensichtlich ja mittlerweile auch ein Stück weit genervt von dem, was mit diesem Bauboom hier auch verbunden ist. Wir haben es gehört, Lärm, Schmutz, Umleitungen, Plätze verschwinden. Alles das wollen wir diskutieren über 08000 441777. Die Nummer können Sie wie immer kostenlos nutzen bei uns in der Redezeit. Michael Seitz ist Geschäftsführer der Bauinnung Hamburg und gleichzeitig Sprecher der Hamburger Bau- und Ausbauwirtschaft. Guten Abend, Herr Seitz.
Guten Abend.
Wir sind ja ganz froh, dass Sie überhaupt noch hier sind, weil Sie haben ja so viel zu bauen, dass Sie das noch schaffen. Also Sie sind nun Sprecher, aber Ihre Kolleginnen und Kollegen, kommen die überhaupt noch zum Schlafen?
Also zum Schlafen kommen sie vielleicht gerade noch, aber ansonsten könnten sie tatsächlich Tag und Nacht arbeiten, wenn sie das denn dürften. Es gibt viel zu tun. Wir haben in der Tat im Moment eine tolle Baukonjunktur, gerade in Hamburg. Und ich denke, dass da noch eine Menge zu tun ist und der begrenzende Faktor sind im Moment die Fachkräfte. Wir könnten noch viel mehr machen, wenn wir mehr Fachkräfte hätten.
Haben Sie die alle abgebaut in den vergangenen Jahren? Denn Sie hatten ja durchaus auch eine Krise in der Bauwirtschaft.
Das ist in der Tat richtig. Also wir hatten beginnend vor fast 20 Jahren eine tiefe Krise. Wir haben von 1,5 Millionen Arbeitnehmern in ganz Deutschland auf unter 700.000 abgebaut. Inzwischen haben wir wieder 100.000 aufgebaut, aber nur jeder Dritte, der in der Bauwirtschaft ausgebildet wird, bleibt auch tatsächlich nach fünf Jahren noch in der Bauwirtschaft. Aha. Viele gehen in andere Bereiche hinein und deswegen ist es für uns außerordentlich schwierig, qualifizierte Fachkräfte zu finden und das ist in der Tat ein Bottleneck, den wir so schnell nicht überwinden können.
Christoph Kostka ist Geschäftsführer des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmer Schleswig-Holstein. Guten Abend, Herr Kostka.
Guten Abend.
Was haben Sie denn versäumt, dass Sie jetzt plötzlich so einen Boom erzeugen, anstatt dass man das vielleicht schon ein paar Jahre vorher hätte in irgendeiner Form begonnen, diesen Wohnungsboom in Gang zu setzen?
Also ich würde dieses Wir, glaube ich, sehr breit formulieren. Wir schließt uns ausdrücklich auch mit ein. Ja, was haben wir gemacht? Wieso stehen wir jetzt vor diesen immensen Zahlen, die zu bringen sind? Ich glaube, wir alle in der Gesellschaft, Politik, alle eingeschlossen, haben über Jahre nur Demografie diskutiert. Also wir werden insbesondere weniger älter, bunter, man kennt das alles. Und vor dem Hintergrund ist schlicht und ergreifend eben auch Planung oder hat Planung nicht stattgefunden. Das Thema Grundstücksentwicklung, Bauleitplanung auf kommunaler Ebene lag da nieder. Da ist auch Personal häufig nicht nachbesetzt worden. Das fehlt heute in den Bauämtern. Wir haben gar keine Flächen, weil eben auch nichts entwickelt wurde. Also die Frage ist, wo kann man denn überhaupt was bauen? All das erleben wir jetzt, weil wir einfach den Schwerpunkt darauf gesetzt haben und den zweiten Schwerpunkt nicht zuletzt auf das Thema Klimaschutz. Sprich, wir haben extrem viel in die Bestände investiert. Das ist auch gut. Ist auch richtig, aber die Akzente hätte man sozusagen parallel auch in den Neubau setzen müssen hinsichtlich der Entwicklung, die vielleicht auch ein Stück weit am Horizont ja schon ablesbar war. Stichwort Ältere ziehen dahin, wo die Infrastrukturen sind. Wir haben steigende Studentenzahlen, das ist ja auch keine neue Entwicklung. Insgesamt der Trend ran an die Infrastrukturen, raus aus dem Land, der ist ja auch nicht neu in der Diskussion. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, man hätte sich insgesamt, und das meint alle Verantwortlichen letztendlich, diesem Thema sehr frühzeitig widmen müssen, um zu gucken, was braucht man, um auch kleinteiliger nachsteuern zu können, rechtzeitig vor allen Dingen nachsteuern zu können, um dann eben nicht vor dem eben schon zitierten Bottleneck auf der bauausführenden Seite, aber eben auch auf der Grundstücksseite, im Übrigen auch auf der Planungsseite zu stehen.
In der Umfrage von Silvia Buckel war ja eine Hörerin drin, die gesagt hat, es ist wichtig auch zu sanieren. Ist das für Sie auch noch ein Thema oder sind die Sanierungen abgeschlossen? Jetzt wird wirklich nur noch neu gebaut.
Also ganz klar, im Moment ist der Fokus auf Neubau. Also das zeigen auch die Zahlen, die wir von den Unternehmen bekommen. Also da fragen wir regelmäßig Investitionen ab. Das spricht nicht nur seit diesem Jahr, sondern die letzten 5, 6, 7 Jahre eine relativ klare Sprache. Was aber nicht heißt, dass das Thema Modernisierung, Sanierung zählt dann auch dazu, aber insbesondere auch unter Instandhaltung der Bestände, die da sind, in irgendeiner Weise vernachlässigt wird. Da geht extrem viel Geld rein. Ich kann das mal mit einer Zahl bringen, die bezieht sich jetzt auf unser Verbandsgebiet, VNW, das sind drei Länder, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Da gehen pro Jahr 1,5 Milliarden rein in den Neubau, in die anderen Aspekte der Investitionen, über die ich gerade gesprochen habe. Und wir haben jetzt eine Zahl, die ist bei über 2 Milliarden, was einfach nochmal diesen Akzent des Neubaus, im Übrigen auch vor dem Hintergrund gestiegener Preise und Kosten des Neubaus widerspiegelt.
Unser Thema heute in der Redezeit, es geht um den Bauboom in Norddeutschland. Allenthalben hier und da zu sehen, übernehmen wir uns langsam, schaffen wir das überhaupt alles, was da geplant ist, was da plötzlich geplant wird und jetzt umgesetzt werden soll. Viele Menschen wollen in die Städte, wollen da wohnen. Vielleicht haben Sie ja selber da auch eigene Erfahrungen gemacht, schildern Sie uns die gerne. Vielleicht haben Sie aber auch Fragen, vielleicht wollen Sie selber bauen. Vielleicht wissen Sie auch noch nicht, wie Sie an den richtigen Handwerker kommen. Alles das wollen wir heute beantworten in der Redezeit. Sie können kostenlos wie immer anrufen bei uns über 08000 441777. Der Bauboom in Norddeutschland. Übernehmen wir uns daran möglicherweise langsam. Professor Andreas Klee ist Leiter der Zentralabteilung an der Akademie für Raumforschung und Landesplanung in Hannover. Schönen guten Abend, Herr Professor Klee.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Zugeschaltet aus dem Funkhaus in Hannover. Die Stadt Hannover baut ja auch ziemlich intensiv, muss man sagen. Vor allen Dingen wird immer gesagt, es wollen tatsächlich viele Menschen in die Stadt hineinziehen. Ist das wirklich so ein Trend, von dem wir sagen können, der ist übertragbar, nicht nur für Hannover, sondern eben auch tatsächlich für Norddeutschland, für Deutschland allgemein?
Wir sehen in der Tat seit rund 20 Jahren, dass die Großstädte, die meisten Großstädte wieder an Bedeutung gewinnen, dass viele Menschen in die Großstädte ziehen, was sie auch vorher schon getan haben, zum Beispiel junge Menschen, um ein Studium aufzunehmen, solche, die ihren ersten Job bekommen, ziehen häufig in die Stadt, weil wir dort qualifizierte Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze haben. Wir sehen aber seit 20 Jahren auch, dass der Trend der 70er, 80er, 90er Jahre abgeschwächt ist, nämlich der, dass die Menschen im Alter von 30, 35 Jahren aus der Stadt wieder rausgezogen sind, in das Umland, dort ein Einfamilienhaus gebaut haben. Dieser Trend hat sich abgeschwächt und insofern haben wir schon eine stärkere Nachfrage nach Wohnraum in den Großstädten. Und das führt zu diesen vielen Baustellen, diesen vielen Neubauten, die jetzt auch schon angesprochen worden sind. Insofern können wir tatsächlich von einem Bedeutungsgewinn der meisten Großstädte sprechen.
Also die, die eine Wohnung haben, ein Haus haben in der Stadt, die behalten das, anders als früher, wo sie dann doch irgendwann rausgezogen sind, dann die frische Luft aufs Land gezogen sind. Die bleiben jetzt und die neuen finden keinen Platz, weil für die nichts gebaut wurde.
Das haben Sie jetzt etwas überzeichnet formuliert, aber da steckt was dahinter. Es ziehen nicht mehr so viele raus und die Nachfrage nach Wohnungen ist ungebrochen in der Großstadt. Und der Aspekt wurde auch schon genannt vorher, das ist sozial selektiv. Also gerade für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen, die Schwierigkeiten haben, sich am frei finanzierten Wohnungsmarkt zu versorgen mit einer Wohnung, für die ist es schwieriger geworden.
Sie haben es gerade angesprochen, bezahlbare Mieten. Und wird ja immer wieder gesagt, gerade auch in Großstädten von der Verwaltung, ja, wir bauen ja und wir versuchen natürlich auch diese neu entstandenen Wohnungen auch Menschen anzubieten oder für Menschen bezahlbar zu halten, die sich normalerweise das vielleicht nicht leisten können. Ist dieser Ansatz richtig oder ist das mehr oder weniger so eine Luftpropaganda?
Da ist einiges dran an diesem Ansatz. Wir können mal kurz den Blick nach München richten. Dort gibt es seit vielen Jahrzehnten die sogenannte SoBon, die sozialgerechte Bodennutzung. Wenn also dort Investoren einen Block entwickeln oder Wohnungen entwickeln, werden sie verpflichtet, einen bestimmten Anteil der zu errichtenden Wohnungen mit einer Sozialbindung zu versehen. Das funktioniert natürlich gut, wenn die Nachfrage nach Wohnraum groß ist und für die Investoren sich das gut rechnet. Aber auf diese Art und Weise kann auch in den Innenstädten und innenstadtnahen Quartieren sichergestellt werden, dass eine gewisse Durchmischung stattfindet und dass auch Menschen sich mit Wohnraum versorgen können, die sonst weiter in andere Viertel abgedrängt würden.
Christoph Koska spricht heute für die Wohnungswirtschaft. Wir haben es gerade in der Umfrage auch gehört, da war der Vorwurf, dass es sozusagen Miethaie gibt, die im Grunde nur an ihrem eigenen Profit interessiert sind. Mir hat man auch mal erzählt, dass normalerweise natürlich diese Wohnungen im Innenstadtbereich nicht finanzierbar sind für Menschen mit einem schwachen Geldbeutel. Denen wird aber vorgegaukelt, dass ein großes Entgegenkommen stattfindet. Sie haben eine geringe Grundmiete, aber die Nebenkosten wären dann so hoch, dass es dann plötzlich doch wieder scheitert. Also gibt es da Mechanismen, wie man doch tatsächlich dann diese Innenstadtbebauung nur für diejenigen vorhält, die es sich wirklich leisten können? Und ist das vielleicht auch eher der Ansatz?
Naja, wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, war ja die, wie kriegt man sozusagen gemischtes Wohnen, das heißt für unterschiedliche
Einkommen. Will man das überhaupt?
Es ist absolut ein Ziel, was wir unterstützen, weil sozusagen selektiv hier die Armen, da die Reichen, um das mal etwas zu überspitzen, das macht keinen Sinn, das geht nicht gut. Solche Entwicklungen haben wir ja auch im europäischen Kontext, kann man sich angucken. Nennt sich dann irgendwo auch Gated Community. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist insbesondere nicht das, was VNW-Unternehmen leben, also die bei uns Mitglied sind. Auch viele andere haben da durchaus einen sehr differenzierten Blick drauf. Es braucht eine Durchmischung und man hat nichts davon, wenn man sozusagen explizit nur für eine Einkommensgruppe was baut. Das ist, wenn ich jetzt mal in die unteren Einkommensgruppen schaue und auch in die Entwicklung, die wir in der Vergangenheit zumindest in bestimmten Quartieren hatten, etwas, was sozusagen auch einen Abwärtstrend für ein Quartier bedeuten kann. So, und insofern, wir brauchen Durchmischung, wir brauchen sozial stabile Quartiere und das heißt einfach ein Angebot für unterschiedliche Geldbeutel. Die Frage ist einfach, wie kommt man in die Umsetzung? Das ist ja der entscheidende Punkt. Also nicht die Frage des Ob, sondern eher die Frage des Wie muss uns beschäftigen. Und da müssen wir einfach mit den Rahmenbedingungen umgehen, die uns gestellt sind. Und Sie sprachen gerade von zentralen Lagen. Da haben wir erstmal zu gewärtigen, gibt es keine Grundstücke oder wenn es sie gibt, sind sie extrem teuer und mit einer sehr hohen Preisdynamik seit einigen Jahren behaftet. Das ist aber ein wesentlicher Teil der Investition, der am Ende auch in einer Miete oder sei es im Kaufpreis sich wiederfinden muss. Und dann haben wir eben auf der baulichen Seite deutlichste Kostensteigerungen in den letzten 15, 17 Jahren gehabt. Also rein das Bauen Stein auf Stein mit dem, was ins Gebäude reinkommt, plus 55% im Schnitt. Das sind keine Indexdaten, sondern reale Daten abgerechneter Bauvorhaben, die dahinter stehen. Da gibt es breiteste Untersuchungen. Die Planungsseite ist gestiegen. Wir haben einen Kanon unterschiedlichster Anforderungen, den wir erfüllen. Das kommt dann nochmal auf den Grundstückpreis obendrauf.
Und also das ist schon alles relativ teuer.
Es ist eine sehr teure Tasse Tee. Wie im, ich sag mal, Haushaltsleben, am Ende ziehen Sie einen Strich drunter unter die Gesamtrechnung. Und um das in irgendeiner Weise auch einer Bank zu erklären, die ja mitfinanzieren muss und im Übrigen den größten Teil, roundabout 80% sind mal fremdfinanziert in so einer Investition. Das kriegen Sie gar nicht aus dem Eigenkapital gestemmt. dann müssen sie irgendwo die Miete abbilden können und die müssen sie auch im Markt unterbringen. Und ich sage so, wie es ist, die Mieten, die wir teilweise haben im Neubau, insbesondere da frei finanziert, wo wir 10, 12, 15 Euro und Ähnliches erleben in der Realität, muss man sich ja nur umgucken, sowas gibt es ja in der Tat. Das ist das, was sich viele eben auch nicht mehr leisten können. Mhm. Und wo man sich auch drüber im Klaren sein muss, diese 15 Euro werden es ja nicht bleiben. Die werden sich über die Jahre weiterentwickeln müssen, wenn denn so ein Objekt seine Wirtschaftlichkeit behalten soll. So, und insofern haben wir mit Blick auf die Kosten, die ich eben gerade begründet habe, wo sie herkommen, dringenden Korrekturbedarf. Wir müssen wieder natürlich Qualität bauen, das ist völlig unstrittig, da ist auch niemand dagegen, aber wir müssen gucken, dass wir am Ende des Tages etwas in die Landschaft setzen, was Qualität und Bezahlbarkeit unter einen Hut bringt. Und das ist eigentlich die Baustelle, die uns seit vielen Jahren beschäftigt, wo wir aber im Moment statuieren müssen, wir kommen nicht so richtig von der Stelle. Der Wunsch ist, glaube ich, bei allen vorzufinden. Da gibt es eine große Einigkeit. Der Weg dahin ist höchst strittig.
Elmar Stamm hat uns geschrieben aus Stadtland. Er schreibt im Grunde das gleiche, was ich auch gefragt habe. Wohnen muss für alle bezahlbar sein. Es kann nicht angehen, dass sich nur noch Besserverdienende das Leben in der Stadt leisten können und Geringverdiener aus den Städten herausgedrängt werden. Die Tendenzen sind doch in großen Städten schon deutlich. Die mit Geld können sich tolle Wohnungen in der Innenstadt leisten. Die mit wenig Geld werden in die Randgebiete verdrängt. Also sie sagen, wir wollen das umsetzen, aber es ist schwierig, weil die Kosten einfach so hoch sind.
Ja, also man mag sich das einfach vorstellen, wir sind Wohnungswirtschaft, wir sind seit 140 Jahren am Markt und wir sind es deshalb, weil wir nachhaltig auch wirtschaften. Das heißt, wir machen nicht Maximierung auf dem Rücken der Mieter, sondern es muss am Ende des Tages was überbleiben, damit man A, die Bestände erhält, dass man B, auch in den Neubau investieren kann. Und das geht bei den Bedingungen, die wir haben im Moment, es sei denn, man hat eine Förderung obendrauf, die wir auch durchaus in Anspruch nehmen, geht das eben am Ende des Tages nur für Mieten, die 10 Euro plus ausmachen. So, ich muss die Kosten irgendwie rückdecken. Das ist einfach Mathematik, die dahinter steht.
Michael Seitz, was macht das denn mit Ihnen und Ihren Unternehmen? Wenn wir hören, da wird immer davon geredet, es muss auch kostengünstig sein. Werden Sie in Preisen mittlerweile so gedrückt und haben Sie da überhaupt noch Chancen, sozusagen Ihr Business am Markt zu halten?
Also die Baukosten sind gestiegen, gerade in den letzten Jahren. Das ist nicht zu leugnen. Das ist natürlich dann auch ökonomisches Klippschulwissen. Dort, wo die Nachfrage steigt, da steigen die Preise auch. Aber es ist nun auch nicht so, dass die Bauunternehmen also furchtbar in den Preisen nach oben gehen, sondern die Preisentwicklung entspricht eigentlich der durchschnittlichen Preisentwicklung, die es auch in anderen Bereichen gibt. Und es ist natürlich auch so, dass die Mitarbeiter, die wenigen, die wir noch haben, weil wir die Facharbeiter nicht mehr in dem Maße produzieren konnten, wie wir das in den Jahren davor gemacht haben, dass diese Leute auch wertgeschätzt werden wollen. Wir haben jetzt einen Tarifabschluss über 5,7%. Das ist der höchste Abschluss, den wir überhaupt in Deutschland bisher in diesem Jahr hatten. Und das wird sich natürlich auch auf die Preise auswirken. Ich kann mal ganz einfach sagen, unsere Unternehmen bauen das, was der Bauherr bestellt, aber sie werden das sicherlich nicht tun, um Geld mitzubringen, sondern sie tun das natürlich auch, um Geld zu verdienen und auch, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen, die dann auch wieder diejenigen sind, die vielleicht auch gerne in der Stadt eine Wohnung hätten und sich diese Wohnung gerne leisten können möchten. Mhm. Und insofern, es gibt eine Preisentwicklung nach oben, gerade in den letzten Jahren. Man muss aber auch sehen, dass es in den 15 Jahren der Krise davor eine weit unterdurchschnittliche Entwicklung gibt. Das heißt, es gibt auch einen gewissen Nachholbedarf.
Mhm. Ganz kurz noch, wir haben auch schon unseren ersten Hörer.
Ja, das ist richtig, da auch überhaupt kein Widerspruch. Also diese Preisentwicklung, also dass sozusagen die Lohnstunde mehr kostet, Tarifvertrag ist gerade angesprochen worden, das ist etwas, was jetzt einsetzt und Dynamik bekommt, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Das andere ist sozusagen die Kostenentwicklung, die was mit Standards zu tun hat. Was ich vorhin sagte, wir bauen nicht die Gebäude, die wir vor 20, 30 Jahren gebaut haben, sondern wir bauen
die heute.
Ja, weil Ordnungsrecht es fordert. Also wir haben heute viel mehr Haustechnik drin, Stichwort Klimaschutz insbesondere. Wir bauen in der Elektrik anders, wir haben andere Schallschutzanforderungen, da muss einfach mehr Material und Masse rein und so weiter. Da gehen die Standards weiter, die uns gesetzt werden von außen, die wir zu erfüllen haben. Und wenn ich sage es einfach so, wenn ich einen Golf baue vor 20 Jahren, dann kostet das halt so viel wie ein Golf, ist ein vernünftiges Auto. Heute ist der Standard ein Audi, den wir bauen müssen, weil Ordnungsrecht es fordert. Mhm. Und niemand wird ein Audi kaufen oder wird sozusagen dafür den Preis eines Golf erwarten. Das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen. Mhm. Nicht, weil wir uns das ausgesucht haben, sondern weil die Eckdaten so gestellt sind.
Marcel Koch ist am Telefon aus Hamburg. Guten Abend, Herr Koch.
Ja, guten Abend. Es geht um Hamburg Nord, die Bereiche Altdörfer, Poppenbüttel, Lemser, Melling steht, Düben steht. Bis Poppenbüttel gibt es eine vierspurige Straße und dann geht es weiter im dörflichen Charakter. Grundstück, ich auch vor 60 Jahren, also in den 60er Jahren war. Ebenso ist auch der Gehweg entsprechend immer noch nicht ausgebaut worden. Aber man baut dort ohne Ende. Poppenbüttler Berg baut man mehrstöckig. Die Häuser sind kurz vor der Fertigstellung. In Lemper-Melling steht, erschließt man immer mehr Felder. Auch baut unglaublich dicht. Und schon jetzt ist der Verkehr auf dieser Straße erheblich. Nicht nur zu Zeiten, wenn Leute zur Arbeit fahren, sondern sonst auch am Wochenende, weil die fahren da nicht Fahrrad, weil der Radweg einfach zu schmal ist. Die machen auch ihren ganzen Freizeitverkehr mit ihren Autos. Sie haben 2-3 Autos. Und ich verstehe nicht, warum man in Hamburg sich darüber keine Gedanken macht. Es gibt zwar in der Nähe eine U-Bahn-Station oder auch die S-Bahn-Station Poppenbüttel, aber da muss man erstmal aufwendig mit dem Bus hinfahren. Das machen die nicht. Die fahren mit ihrem Auto.
Also Sie sagen, die Infrastruktur passt im Grunde nicht zu dem Gebiet, das da jetzt erschlossen worden ist?
Nee, also auf der Karte stimmt es zwar, also das hat man den Leuten wahrscheinlich damals so erzählt, dass man erstmal in der Nähe und man ist in 20 Minuten in der Stadt, aber nur wenn man alleine auf der Straße fährt. Und es staut sich jetzt in den Walddörfern überall an allen Ecken, es ist nervig, Rad zu fahren. Also ich fahre selbst mit dem E-Bike von Poppenbüttel. Und bin immer wieder erschrocken, wenn ich hinter Ulsdorf bin, wie da der Verkehr ist. Der ist noch schlimmer als anderswo.
Herr Koch, die Leitung zu Ihnen ist leider ganz schlecht, aber ich gebe das mal weiter an Andreas Klee, der ist ja Professor und Leiter der Zentralabteilung an der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Ist das denn so, wenn wir jetzt schon diesen Baububen sprechen, von dem wir sagen, gut, also die Leute wollen in die Städte, manche wollen das auch nicht, aber wir wollen natürlich irgendwie auch sinnvoll bauen. Ist eigentlich eine Gesamtplanung erkennbar bei uns in Deutschland, in Norddeutschland, bei der man sagt, okay, wenn wir jetzt neue Viertel erschließen, neue Viertel bauen, dass die dann eben auch durch die Infrastruktur so angeschlossen werden, dass die Menschen auch wirklich von da dann auch an ihre Arbeitsplätze kommen, in die Schulen kommen, wo auch immer hin. Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt eine sinnvolle Entwicklung bei uns in Deutschland oder baut da jetzt jeder so ein bisschen vor sich hin?
Nein, zum Glück baut nicht jeder vor sich hin. Und was der Herr aus Hamburg berichtete, ist eigentlich das, was uns überall begegnet. Auf der einen Seite der Wunsch vieler in den Großstädten mehr Wohnungen zu bauen. Auf der anderen Seite sehen wir dann, wenn das passiert, dass auch die Infrastruktur damit Schritt halten muss und dass auch möglicherweise Konflikte entstehen können zwischen Wohnungsbau auf der einen Seite und Grünflächen, Freiraumschutz auf der anderen Seite. Es geht also darum, dass diese Innenentwicklung, also verstärkte Bautätigkeit in den Städten und nicht am Stadtrand oder im Umland, dass diese Innenentwicklung einhergeht mit dem entsprechenden Ausbau der Infrastruktur, allen voran natürlich Verkehrsinfrastruktur und Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Das muss Hand in Hand gehen. Und wir müssen zusehen, dass auch die Innenentwicklung sich auf die Freiflächen bezieht. Die dürfen nicht unter die Räder kommen. Deswegen sprechen wir auch von der doppelten Innenentwicklung. Wohnungsbau in die Stadt hineinholen, aber trotzdem Sicherung von Grünflächen, von Parkflächen. Dazu haben die Städte ein planerisches Instrumentarium. Alle Städte sind gehalten, einen Flächennutzungsplan aufzustellen. Viele machen darüber hinaus Stadtentwicklungspläne, Stadtentwicklungskonzepte, wo sie eigentlich schon festlegen, in welchen Quartieren eine weitere Verdichtung möglich ist, in welchen Quartieren Freiflächen bebaut werden können. Das sollte eigentlich, das planerische Instrumentarium gibt das her, dass das so geordnet vollzogen werden kann. Manchmal stellt man trotzdem fest, dass es nicht konsequent umgesetzt wird und dass die Infrastrukturentwicklung nicht Hand in Hand geht mit dem Wohnungsbau. Das kommt mal vor.
Was Sie gerade angesprochen haben, ist ja ein interessantes Thema. Die Plätze in Innenstädten werden ja in der Tat knapp, weil da ja nun auch eine Wohngebietsbebauung stattfindet, aber auch Bürokomplexe entstehen zunehmend. Ist das denn, auch wenn Sie sagen, das soll eigentlich ausgeglichen werden, ist das denn aus Ihrer Beobachtung, passiert das wirklich oder ist das mehr oder weniger auch wieder so ein Wunschdenken, von dem man sagt, ja okay, wir wollen ja diese Plätze erhalten. Man hört ja auch schon aus Innenstädten, auch von Geschäftsleuten, die sagen, diese sogenannten Freiflächen, diese Erholungsflächen, die gehen uns verloren, weil da mittlerweile auch gebaut wird und die Menschen kommen gar nicht mehr in die Stadt, weil sie sagen, was soll ich da, dann kann ich auch gleich in ein Einkaufszentrum am Rande gehen, also es ist genauso eng bebaut und da brauche ich mich nicht mehr in der Stadt aufzuhalten.
Das ist immer eine wichtige Abwägung in der Stadtplanung vor Ort, wo man natürlich keine generellen Vorgaben hat oder Empfehlungen machen kann. Das kommt auf den Einzelfall drauf an. Es kann schon an einer bestimmten Stelle sinnvoll sein, etwas zu arrondieren im Innenstadtbereich, um nochmal die Nachfrage zu befriedigen nach hochwertigen Büroflächen oder nach Wohnungsbau. Aber es muss an einer anderen Stelle wieder darauf geachtet werden, notwendige Freiflächen zu erhalten oder neu anzulegen. Und nicht nur, um Räume zur Erholung, zur Entspannung vorzuhalten, die sehr wichtig sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Grünflächen auch eine wichtige ökologische Funktion haben, gerade auch für Stadtklima. Und ich will jetzt nicht das Thema Klimawandel noch ansprechen, aber in diesem Zusammenhang muss sehr darauf geachtet werden, dass solche Frischluftschneisen bestehen bleiben, dass solche auch kleinere Grünflächen bleiben, die aufs Mikroklima wirken können. Und das muss man in der Gesamtschau sehen, in einem Quartier oder in einem Stadtteil, dass das nicht zulasten einer Nutzung in diesem Quartier geht.
Christoph Koska, wenn Sie Wohnbebauung planen oder Ihre Unternehmen das planen, ist denen das eigentlich klar oder sagen die, also wir bauen gerne auch oder wir lassen gerne bauen in der Innenstadt, Hauptsache da ist Platz und wenn die Leute das von uns anfordern, dann ist uns das auch egal, ob dadurch jetzt ein öffentlicher Platz verloren geht, ob dadurch sozusagen das Gefüge dieses Innenstadtlebens sich verändert. Sie haben gesagt, Sie wollen eine Durchmischung, das haben wir verstanden, aber sagen Sie, wenn da freier Platz, bauen wir auch.
Naja, also ich glaube, es kommt immer auf eine sinnvolle Nutzung von Stadtraum an und Dichte allein oder eben nicht Dichte, weil da irgendwelche Lücken zwischen sind, sagt man noch nichts über die Qualität aus. Also kann jetzt auch sagen, irgendwo, ich habe eine Hafenbebauung, eine Hafencity, die Flächen waren zwar nicht bebaut über viele Jahre, aber besonders attraktiv im Sinne eines Freiraums mit Freizeitwert waren sie jetzt vielleicht auch nicht. Ich will da jetzt gar nicht polemisch werden an der Stelle. Es kommt immer darauf an, was macht man an Qualität aus Stadtraum? Und dazu gehört natürlich auch, dass man, wenn Bedarfe sich ändern, eben auch Entwicklung zulässt. Im Übrigen auch alle diejenigen, die sich zu Recht jetzt über Veränderung und auch schnell hereinbrechende Veränderung durch Neubau im Stadtgebiet beklagen, einfach weil es auch nervt, weil viel auf einmal kommt, weil man vielleicht auch lange keine Veränderung erfahren hat. Die wohnen ja oder die gehen in irgendwelche Büros, nutzen Supermärkte oder die U-Bahn oder was auch immer, die ja früher auch nicht da standen. Also mit anderen Worten, so eine Stadt ist ein Organismus, der sich immer entwickeln wird und auch immer entwickeln muss. Und das heißt, es wird immer Veränderung geben. So, und diese Veränderung, die findet nicht immer auf Knopfdruck zeitgleich statt. Das, was jetzt gerade in der letzten Telefonwortmeldung kam, ja, da wird gebaut. Ich kann das Mobilitätsverhalten der privaten Leute natürlich, daran kann ich appellieren, lasst das Auto stehen, nehmt das Rad, nehmt die Bahn. Wenn die es nicht tun, dann habe ich halt diesen Impact an der Stelle und ehe mal Infrastruktur nachgezogen ist, ist das auch ein Schnittstellenthema. Also Wohnungswirtschaft ist nicht für Straßenbau zuständig. Klar. Wohnungswirtschaft braucht ein Umfeld, wo man sagt, da kriege ich das Dach über dem Kopf mit einer guten Qualität, gerne und richtig bezahlbar, aber auch mit einer lebenswerten Infrastruktur, innerhalb derer ich meinen Alltag organisiert bekomme.
Aber das war ja das, was ich im Grunde auch gerade an Professor Klee gefragt habe.
Das, was wir wollen am Strich. So, ja. Aber nochmal, das geht am Ende des Tages über ein Zusammenwirken aller Beteiligten. Diese angesprochenen F-Pläne sind Pläne, die sind auf 10, 15 Jahre angelegt. Also auch zu einer Zeit, als die Bedingungen, als die Perspektiven, als die Prognosen noch ganz andere waren. Und das sind einfach Dinge, die so Stück für Stück nachgezogen werden. Mhm. Und dass es an der einen oder anderen Stelle dann eben auch temporär nervende Fehlentwicklungen gibt, im Sinne von gebaut wurde, aber die Infrastruktur ist noch nicht da. Das ist dann so, das kann man kritisieren, vielleicht muss man es auch ein Stück weit aushalten.
Andreas Klee, ich habe Sie vorhin ja schon im Grunde danach gefragt, vielleicht können Sie es doch noch mal eben ganz kurz ein. Haben Sie das Gefühl, dass da tatsächlich ineinander, Hand in Hand gearbeitet wird zwischen der Wohnungswirtschaft, aber auch denjenigen, die für die Strukturen zuständig sind, also den Stadtplanern, die sagen, okay, wir müssen dann entsprechende Straßen vorlegen, wir müssen auch die Umgebung schaffen. Haben Sie das Gefühl, dass das da zurzeit einen sinnvollen Bauboom in Deutschland gibt oder eben doch einen, von dem ich vorhin schon gesagt habe, baut so jeder nebeneinander her?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Nebeneinander her ist. Okay. Das geht auch gar nicht, weil auch die Wohnungswirtschaft braucht die Stadtplanung, braucht die Stadt, die letzten Endes einen Bebauungsplan aufstellen muss und beschließen muss. Und irgendwo braucht sie auch Baugenehmigungen. Insofern ist das kein Nebeneinander her. Aber wie es halt so ist bei solchen komplexen Themen, gerade in den letzten 10 Jahren, wo wir einen massiven Zuzug zum Teil hatten und sich die Prognosen, die vor 20 Jahren aufgestellt wurden, die sind mittlerweile nicht mehr richtig brauchbar. Also da hat sich eine Entwicklung ganz schön beschleunigt. Und das dauert dann nicht lange oder wir können dann nicht so lange warten, bis alle Flächennutzungspläne geändert sind. Entsprechend insofern ist ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Ärmel hochkrempeln gefragt und ein konstruktives Miteinander gefragt, was im Regelfall funktioniert, aber möglicherweise an der einen oder anderen Stelle nicht. Aber beide Partner brauchen einander und es geht auch nicht ohne. Und es gibt gute Beispiele, wie man sinnvoll zusammenarbeiten kann, dass man das ganze Quartier, den ganzen Stadtteil im Blick hat, dass die Wohnungswirtschaft sich auf ihr Kerngeschäft beschränken kann, Wohnungen zu bauen, wie gerade gesagt wurde, die Stadt aber mit ihren wichtigen Belangen des Gemeinwohls, wie Grünflächenversorgung, wie Anbindung an den öffentlichen Verkehr, hier auch gut einbringen kann.
Aber es gibt auch negative Beispiele. Arne Linze aus Hamburg schreibt uns per E-Mail: Warum baut die Stadt hässliche und dem Standort unangepasste Gebäude? So wird zum Beispiel in dem Landschaftsschutzgebiet Hummelsbüttel überhaupt keine Rücksicht auf eine mögliche grüne Bebauung genommen. Stattdessen werden vierstöckige Monsterkästen mitten in die Landschaft gesetzt. Das ginge doch auch anders. Da könnte man doch auch mal an die Folgen und die Baustruktur denken, anstatt nur an die Kosten. Also Negativbeispiele gibt es eben auch. Sie haben gesagt, es gibt aber auch Positivbeispiele, klar, wie immer im Leben. Ja. Michael Seitz, Geschäftsführer der Bauinnung Hamburg und gleichzeitig Sprecher der Hamburger Bau- und Ausbauwirtschaft. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Bauen Ihre Unternehmen das, was man ihnen sagt? Oder gibt es da durchaus auch mal Einspruch und Sie sagen, also das aus unserer Sicht jetzt nicht?
Also das mag es im Einzelfall auch geben, aber unsere Firmen bauen ja beides. Sie bauen die Straßen und sie bauen auch die Wohnungen. Mhm. Und hier zahlen wir gerade in Hamburg, auch nochmal Bezug nehmend auf den Beitrag des Hörers, jetzt den Preis für 20 Jahre Versäumnisse. Wir haben weder Wohnungen in hinreichender Zahl gebaut, obwohl die Entwicklung ein gutes Stück weit absehbar war, noch haben wir Straßen hinreichend saniert. Und nun müssen wir beides tun. Und das ist natürlich für den einzelnen Bürger extrem nervig. Gerade beim Straßenbau ist es häufig so, ich höre immer von unseren Unternehmen, die Stadt würde am liebsten nur in den Sommerferien bauen. 6 Wochen, dann aber im Dreischichtbetrieb 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und wo die Leute dann in den anderen 46 Wochen arbeiten sollen, ist den Menschen egal. Ich kann das verstehen, auch ich fahre Auto in dieser Stadt, auch ich fahre mit dem Fahrrad in dieser Stadt und finde Straßenbaustellen genauso nervig wie alle anderen auch. Aber das ist ein Stück weit der Preis, den wir dafür zahlen, dass diese Stadt wächst. Und dass wir über viele Jahre gerade diese Infrastruktur vernachlässigt haben. Und wir sehen es ja auch alle in unseren Straßen. Jeder, glaube ich, kennt Straßen, in denen große Schlaglöcher sich befinden, in denen man beim Smartfahren schon fast das Gefühl hat, man fällt in ein Schlagloch rein und fährt nicht mehr durch. Also ich glaube, da ist eben eine Menge jetzt auf einmal zu tun. Es ist dem Senat in Hamburg hoch anzurechnen, dass er das tut. Und dass er sich beides vornimmt, da sind wir, glaube ich, auch in Hamburg ziemlich weit vorn mit dabei. Aber das ist natürlich für den Einzelnen im Einzelfall ausgesprochen nervig. Aber dass das insgesamt nicht Hand in Hand ginge, da würde ich Herrn Professor Klee recht geben. Das wird man so nicht sagen können. Es wird einzelne Verwerfungen immer geben. Es geht auch mal was schief, wie immer im Leben. Aber im Prinzip ist Stadtplanung in Deutschland schon, auch wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, relativ weit vorne dabei. Dann
könnte man ja böse sagen, Sie haben sich ja lange genug darauf vorbereitet, wenn Sie 10, 15 Jahre gar nichts getan haben in dieser Richtung. Ne?
Also auch ich glaube, unsere Unternehmen hätten lieber eine etwas gleichmäßigere Auslastung gehabt, dann müssten sie jetzt nicht händeringend nach Leuten suchen, sondern hätten eben über die Jahre diese Infrastruktur bauen können. Nur das setzt natürlich auch voraus, dass die Infrastruktur, da investiert der Staat und das setzt voraus, dass der Staat Einnahmen hat, die das ermöglichen und dass er auch bereit ist, diese Einnahmen für diese Infrastruktur tatsächlich auszugeben. Das war lange Jahre nicht der Fall. Das ist jetzt inzwischen der Fall und nun passiert es halt und nun passiert es so ein bisschen alles auf einmal.
Die Redezeit heute. Es geht um den Bauboom bei uns in Deutschland, auch bei uns in Norddeutschland. Wir haben schon gehört, aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, aus Hamburg. Sicherlich ist es auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht anders. Es wird viel gebaut. Zurzeit die Zinsen im Keller, auch die öffentliche Hand baut viel. Aber übernehmen wir uns langsam die Folgen dieses Baubooms in Norddeutschland. Die wollen wir mit Ihnen diskutieren. Vielleicht haben Sie ja selber Beobachtungen gemacht, Erfahrungen gemacht. Vielleicht bauen Sie auch gerade selber und merken da an der einen oder anderen Stelle, drückt dann doch der Schuh doller, als er eigentlich sollte. Dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über 08000 441777, 08000 441777. Wie gesagt, kostenlos, nicht nur die Zinsen im Keller, bei uns können Sie auch kostenlos telefonieren. Also das ist schon ein günstiger Abend heute. Von daher gerne mal Ihre Erfahrungen zum Thema Bauboom bei uns in Norddeutschland. Ja, Michael Seitz, wir haben es gerade angesprochen und Sie haben es vorhin auch angesprochen, dass Sie natürlich über viele Jahre eher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut haben in Ihren Unternehmen, weil da wurde halt wenig gebaut. Jetzt müssen Sie ganz viel an verschiedenen Stellen bauen. Manche Leute sagen trotzdem natürlich, warum wird da nicht auch nachts gebaut? Da könnte doch die Straße möglicherweise ein bisschen schneller fertig werden. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind die überhaupt, Sie haben es gesagt, eigentlich haben Sie es angedeutet, sie sind ja gar nicht in der Menge vorhanden, wie Sie sie möglicherweise brauchten. Können Sie die denn in der Kürze der Zeit ausbilden oder wo kommen die jetzt her, die Fachkräfte, die Sie einsetzen?
Also in kurzer Zeit lassen die sich nicht ausbilden.
bilden. Wir haben die Lehrlingszahlen um 5,7% gesteigert im ersten Lehrjahr. Nur man muss sagen, die Lehrlinge, die wir heute ausbilden, sind vielleicht in 3 bis 5 Jahren in der Lage, zu diesem Bauboom beizutragen. Gleichwohl ist das natürlich notwendig und wir tun das auch weiterhin, wir tun das auch mit Freude. Aber kurzfristig werden wir die Kapazitäten nicht schaffen können. Aber gerade die Bauwirtschaft tut sich an vielen Stellen um. Wir sind dabei, viel mit Flüchtlingen zu machen, auch mit Älteren, einmal in der Ausbildung, aber auch mit älteren Flüchtlingen, die vielleicht schon Bauerfahrung in ihren Ländern haben, die in unseren Firmen arbeiten können. Wir werden darüber am 28. Juni eine Podiumsdiskussion mit dem Schulsenator machen, zu dem ich alle Hörer herzlich einlade. www.hbaw.hamburg können sich anmelden. Da werden wir genau diese Frage diskutieren. Also wir versuchen schon auf allen Schienen Kapazitäten zu schaffen. Es gibt natürlich auch Unternehmen aus dem Ausland, die als Nachunternehmer für unsere Firmen tätig sind, auch ausländische Anbieter, aber die werden die Lücke nicht komplett füllen können. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und wir wollen ja auch qualitativ hochwertig bauen. Und dazu brauchen wir gut ausgebildete Leute. Bauen ist in den letzten Jahren, das ist nicht mehr nur Stein auf Stein, sondern da ist sehr, sehr viel Technik dabei. Die Leute müssen schon Ahnung haben von dem, was sie da machen. Sonst werden die, die später in den Gebäuden wohnen wollen, die über die Straßen fahren wollen, nicht glücklich mit dem, was da gebaut wird. Und insofern wird es schon ein bisschen dauern. Und da muss man dann auch sagen, da steckt unseren Unternehmen auf 15 Jahre Krise in den Knochen. Das heißt, die überlegen natürlich schon zweimal, ob sie Kapazitäten wieder aufbauen, die dann vielleicht in 5 Jahren, wenn sie da sind, nicht mehr gebraucht werden und die dann wieder abgebaut werden müssen. Man kann glauben und hoffen, dass das nicht der Fall sein wird, schon gar nicht in den Großstädten. Und deswegen bauen unsere Unternehmen auch in großer Zahl oder in der großen Mehrzahl Kapazitäten auf, soweit das eben möglich ist. Aber es gibt sicherlich auch eine gewisse Scheu, wieder in eine Situation zu geraten, in der man vor 10, 15 Jahren schon mal war.
Also Sie haben es gesagt, im Grunde gut Haus will Weile haben. Man muss sich heute, wenn man ein Haus bauen will oder ein größeres Projekt anlegen will, muss man schon ein bisschen Geduld haben, bevor dann tatsächlich adäquat miteinander ins Gespräch gekommen werden kann. Ja, ja, Frank Schwerträger aus Hamburg, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin dafür, dass zum Beispiel Hamburg oder andere Metropolregionen, dass sie eine Zuzugsbeschränkung erlassen, also dass nur Personen zuziehen können, die auch einen Arbeitsplatz nachweisen können, der auch gebraucht wird in der jeweils. Und dass Leute, die Infrastruktur schaffen und aufrechterhalten, dass die günstig und zentral in der Stadt wohnen können. Also zum Beispiel Straßenfeger, Kanalarbeiter, Bauarbeiter, vom Bäcker bis zum Zimmermann. Und Leute, die zum Beispiel mit Computern arbeiten, die können auch in der Peripherie arbeiten und auch in der Peripherie wohnen.
Wenn da die Leitungen liegen.
Ja, das ist nicht so das große Problem, denke ich. Das kann man wohl schaffen. Das ist jedenfalls billiger und schneller zu schaffen, als Wohnraum zu schaffen und die ganze Stadt zu betonieren.
Ja, gehen wir gleich mal weiter an Andreas Klee.
Ich wollte noch sagen, die Zuzugsbeschränkung sollen nicht irgendwelche Politiker oder irgendeine Behörde erlassen, sondern das muss ein Komitee machen aus dem Durchschnitt der Bevölkerung, die in der Stadt wohnt halt. Weil Behörden würde ich nicht trauen. Das sehe ich da genauso wie die Engländer, wie die Franzosen oder andere Italiener, die den Behörden nicht mehr trauen. Wir sehen das ja auch an diesem BAMF, dass die Behörden halt, dass das korrupte Veranstaltungen sind und das wissen schon die Bürger selber.
Naja, ich glaube, dass man dem BAMF jetzt allgemein korrupte Tendenzen unterstellen kann, geht, glaube ich, ein bisschen weit. Aber wir haben verstanden, was Sie sagen. Vielen Dank dafür auf alle Fälle. Gehen wir gleich weiter an Andreas Klee. Der kennt sich aus. Ist das überhaupt vorstellbar, so etwas? Also ich meine, das hört sich ja sozial ganz schief an.
Nein, das ist eigentlich nicht vorstellbar, Zuzugsbeschränkungen auszusprechen. Wäre auch, glaube ich, gar nicht mit unseren gesetzlichen Grundlagen vereinbar. Ich glaube auch, dass es der falsche Weg wäre, wenn wir das ganz strikt reglementieren, an Arbeitsplätze koppeln. Wir würden ganz viele Chancen einer Stadt nehmen, die Stadt hat durch Zuzug junger Leute, kreativer Ideen, die vielleicht erstmal sogar ohne Plan in die großen Städte kommen, aber sich dort irgendwie niederlassen und irgendeiner Tätigkeit danach gehen und Mehrwert schaffen. Also davon ist, glaube ich, also ist abzuraten von so etwas. Aber ein Gedanke, der da mit drin steckt, ist ja, es gibt ja Tätigkeiten, die man theoretisch eigentlich von überall auf der Welt machen kann. Wenn ich einen Computer oder einen Laptop habe mit Internetanschluss, kann ich doch wo auch immer, selbst in die strukturschwachen Regionen Vorpommerns oder Südniedersachsens gehen und könnte doch von da aus arbeiten. Die Idee ist ja nicht neu, sie ist nur leider nie so richtig, hat sich nie so richtig durchgesetzt. Selbst wenn die Leitungen liegen und schnelles Internet da ist, sehen wir trotzdem, dass die kreativen Berufe, die wissensbasierten Tätigkeiten, dass die trotzdem in der Großstadt sind, trotz hoher Mieten, weil dort ein gewisses urbanes Flair herrscht, was wir eben in den strukturschwachen Regionen nicht haben, weil dort andere Menschen sind, die Ähnliches tun, mit denen man sich kurzschließen kann, sich treffen kann. Kurzum, das wird schon seit 20, 30 Jahren diskutiert, dass man solche Arbeitsplätze doch auch zu Hause oder irgendwo, wo es billig ist, im ländlichen Raum einrichten kann. Nur es ist nur in seltenen Fällen eben passiert, weil eben die Stadt mit ihren Vorteilen, gerade für Leute, die in kreativen Berufen tätig sind, sehr groß sind.
Heißt das dann nicht, dass wir eigentlich die Regionen aufhübschen müssten, anstatt jetzt das ganze Potenzial in die Städte zu legen?
Die Frage ist berechtigt. Wir sehen ja in den Städten viele Probleme, solche Ballungsprobleme. Ne? Viel Dichte sehen wir da. Wir sehen hohe Preise. Wir sehen, dass manches auch gar nicht möglich ist. Man muss in kleineren Wohnungen Vorlieb nehmen. Dann liegt es doch nahe zu sagen, lass uns doch lieber die ländlichen Regionen fördern, wo wir genügend Wohnraum möglicherweise noch haben.
Platz haben, ja.
Platz haben, ne? wo es günstiger ist. Aber das ist auch, glaube ich, kein Allheilrezept für alle Regionen. Das mag an ein oder anderen Orten, an bestimmten zentralen Orten gut funktionieren, wo wir auch die entsprechende Infrastruktur haben. Aber wir sehen eben auch, dass die Lebensstile sich geändert haben, dass das städtische Flair bevorzugt wird von vielen und die nehmen dann in Kauf, höhere Mieten zu zahlen und eben nicht, auch nicht durch Förderung in den ländlichen Raum zu ziehen.
Christoph Koska als Geschäftsführer des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmer Schleswig-Holstein. Spielt das bei Ihren Unternehmen eigentlich auch eine Rolle, dass Sie sagen, wir könnten uns auch vorstellen, in anderen Gebieten Wohnungen zu bauen, zu entwickeln? Oder sind die auch mittlerweile auf diesem Trend, auf diesem Zug Richtung Innenstadt und sagen, okay, da wird am meisten abgefordert, da brauchen wir logischerweise auch am meisten, weil die Chance auch größer ist, die Wohnung loszuwerden?
Naja, sag mal, in der Innenstadt haben wir wahrscheinlich eher die größten Probleme mit der Mietenpolitik, die wir fahren. Vom Hintergrund der vorhin schon angesprochenen da höchsten Grundstückspreise ist es halt schwierig, das Mietsegment abzubilden, was eben unsere Unternehmen haben. Also die haben keine Miete 10 Euro plus, da ist die Miete irgendwo bei 6 Euro im Schnitt. Das mag das vielleicht jetzt mal illustrieren. Ich gehe mal einen Schritt zurück auf die Einlassung des Hörers. Ich finde das eine ganz schwierige Tendenz, sozusagen diesem Gedanken zu folgen, weil in der letzten Konsequenz liegt das eigentlich die Axt ans Grundgesetz, wenn man sich das mal klar macht, weil wir haben da zur Erinnerung einen Artikel 11, da steht was von Freizügigkeit drin. Das heißt nicht, was manche auch so ausdeuten, dass das Recht auf Wohnung an jeder Stelle in der Republik dann verfassungsmäßig verwirklicht werden muss, sondern das heißt einfach, ich kann meine Koffer packen und hingehen, wo ich Rahmenbedingungen für mein Leben finde, so wie ich es privat und persönlich für mich entscheide. Und das ist dieses Abstimmen mit den Füßen. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Die Leute gehen dahin, wo sie Qualitäten finden, innerhalb derer sie ihren Alltag sozusagen leben können oder ihr Leben einrichten können, wie auch immer. Und das ist eigentlich genau die Aufgabe, die wir ständig haben, nämlich die kommunale Infrastruktur, sei es jetzt zentraler Ort, sprich große Stadt, oder sei es irgendwo beigeordnetes Unterzentrum oder was auch immer, genau diese Qualitäten zu schaffen, damit Menschen von sich aus eben sagen, ich finde das, was ich suche, genau an der Stelle und das muss vielleicht nicht immer die große Stadt sein. Also dieses Zusammenspiel aus Wohnen als eine zentrale Infrastruktur und allem, was dazugehört, um einen Alltag irgendwo bewältigen zu können. Und da ist jede Kommune aufgerufen, das für sich so zu entwickeln, dass man auch eine Zukunft als Kommune hat, weil nochmal, die Leute stimmen mit den Füßen ab, da wo sie es nicht finden, die ländlichen Räume zu großen Teilen, da haben wir eben die Entleerungstendenzen, da wo sie das finden und das sind nicht nur die großen Städte, es gibt auch Mittelstädte und Kleinstädte, die haben Zuzug. So, das beobachten wir ganz konkret. Ich war jetzt Anfang der Woche die Ecke Büdelsdorf, die würde jetzt niemand vermuten als unbedingt eine Boomtown- und Wachstumsregion. Da haben wir genau das. Da gab es auch mal Bevölkerungsabbau und wir haben da den kompletten Trendwechsel seit vielen Jahren. Warum? Weil in Qualitäten investiert wurde. Die haben da einfach ihren Plan, haben gesagt, den verfolgen wir langfristig. Wir setzen auf, schaffen diese Qualitäten, schaffen Angebote für die, die im Übrigen schon da sind. die möglicherweise aus ihrem Einfamilienreihenhaus was auch immer raus wollen, die brauchen aber eine Alternative, wo sie reinziehen können. Diese Alternative gab es baulich bisher nicht, die ist geschaffen worden in einer guten Qualität, auch bezahlbar, das kann man sich heute alles angucken, aber da steckt eben eine Wegstrecke dahinter, die man erstmal gehen muss. Und dann hat man eben genauso das Angebot auch für junge Familien, die in diese Leerräume oder in diese dann frei werdenden sozusagen Räume auch reinziehen können und einfach dort auch ihr Leben leben können. Und daraus entsteht dann wieder sozusagen Zukunft im kommunalen Kontext. Und nochmal, ich finde diesen Gedanken schwierig zu sagen. Und im Übrigen, wer sollte es denn entscheiden, wer ein Lebensrecht in einer bestimmten Kommune hat? Ja, also das ist ein Gedanke, den möchte ich nicht weiterdenken.
Ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass da möglicherweise doch nicht immer Hand in Hand gearbeitet wird. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit den Kommunen mittlerweile, weil der Druck so groß ist, tatsächlich besser zusammenarbeiten, dass Sie besser mit denen in eine Kombination einsteigen, wenn es darum geht, städtebaulich was zu entwickeln oder vielleicht ja eben auch die Randlagen besser zu entwickeln?
Naja, also wir sitzen ja im selben Boot, um das mal so zu sagen. Also wir mit unseren Wohnungsbeständen sind immobil und eine Kommune ist es auch. Wir können nicht weg, müssen mit allen Entwicklungen, die da so stehen und fallen, umgehen. Das ist erstmal die Eingangsurkunde zu der ganzen Diskussion. Und wie immer im Leben, es gibt sehr gute Beispiele, wo genau das funktioniert, wo man sich zusammensetzt und sagt, jeder hat seine Rolle, um einen Standort zu entwickeln. Wohnen gehört nun mal dazu. Und das kann man abgestimmt und getaktet miteinander tun und nicht kurzatmig, sondern auf lange Sicht. Und dann kommt auch was Vernünftiges bei raus. Wir haben aber auch die anderen Fälle, ich will jetzt namentlich keine nennen, aber die infrastrukturell extrem gut angebunden sind, wo man dann aber politisch entscheidet, weil der Bürgerwille zu teilen so ist. Das ist vielleicht nicht mal eine Mehrheitsmeinung, aber einige Laute setzen das dann sozusagen als Meinung durch. Wir wollen nicht wachsen, wir wollen gerne so bleiben, wie wir sind. Und dann findet auch kein Neubau mehr statt oder überhaupt keine Kommunalentwicklung mehr. Diese Beispiele gibt es auch. Und das sind die beiden Pole, mit denen wir umgehen müssen. Wir können immer nur sagen, da wo ein Bedarf ist, können wir als Branche gemeinsam mit einer umsetzenden Bauwirtschaft und dem Handwerk das realisieren, was Bedarf ist, um diesen zu decken. Aber man muss uns auch lassen. Und das hohe Recht, uns zu lassen, nämlich Baurecht zu schaffen, Bauleitplanung im Vorwege zu betreiben, das ist eine kommunale Aufgabe, nicht unsere. Also die entscheiden am Ende des Tages, was geht.
Das ist klar. Michael Seitz, wenn Sie so jetzt mal Ihre Aufträge beobachten, sind da eigentlich viele auch dabei, die privat bauen? Das heißt also, die sich ihr Häuschen bauen? Kann man das Gefühl haben, dass in diesem Bauboom mittlerweile sich auch so eine Art größere Eigenständigkeit entwickelt hat, dass man nicht mehr nur die Eigentumswohnung kauft oder mieten will, sondern dass man mittlerweile auch Eigentum schafft angesichts dieser günstigen Zinsen?
Also im Stadtgebiet Hamburgs ist das deshalb nicht der Fall, weil es solche Grundstücke gar nicht gibt. Mhm. Aber im ländlichen Bereich ist das schon immer das Brot- und Buttergeschäft gewesen. Der Bauunternehmen, Einfamilienhausbau, Doppelhaushälften und angesichts der niedrigen Zinsen passiert natürlich auch da eine Menge mehr als vorher. Also wer bauen will, wer bauen kann, der tut das jetzt. Und insofern haben also auch die Häuslebauer unter unseren Mitgliedern sehr wohl gut zu tun. Das ist eine Entwicklung, die, denke ich, auch noch ein Stück weit so weitergehen wird. Aber ich glaube, dass der Geschosswohnungsbau im Moment doch für diese ganze Diskussion im städtischen Wohnen ganz stark im Vordergrund steht. Und da gibt es natürlich auch einfach knallharte Interessen und Zielkonflikte. Da prallt derjenige, der immer bisher ins Grüne auf den Park geguckt hat, auf denjenigen, der da gerne wohnen möchte und für den der Baum, auf den der eine immer geguckt hat, dann abgeholzt wird. Und die haben möglicherweise sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Vielleicht ein Satz noch zu dem Hörer. Also auch ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand uns vorschreibt, wo wir zu wohnen haben. Die Leute werden das in einer Demokratie immer selber entscheiden, sollen das auch selber entscheiden, aber Sie haben es selber angesprochen. Vielleicht wäre ja der ein oder andere, der am Computer arbeitet, durchaus bereit, auch auf dem platten Land zu wohnen. Vielleicht wird er das sogar viel lieber tun, aber dann braucht er da vielleicht auch ein Breitbandnetz, das dann in der Lage ist. Und hier sind wir übrigens dabei, das zu verschlafen, was wir vor 10 Jahren im Wohnungsbau in den Städten verschlafen haben oder vor 15 Jahren. Wir schaffen diese Infrastruktur einfach nicht. Die Politik redet davon, aber de facto passiert es im Moment nach meinem Eindruck eher nicht. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum die Kreativen vielleicht nicht unbedingt aufs Land gehen, weil sie einfach die Strukturen in der Stadt sehr viel besser finden und deswegen mit den Füßen, wie der Kollege richtig sagt, dann für die Stadt abstimmen. Vielleicht könnte man da eine gewisse Entzerrung auch erreichen, wenn man dann mal versucht, auf dem Land die Dinge auch für Arbeitsplätze attraktiver zu machen.
Bevor ich jetzt gleich hier Andreas Klee nochmal frage, als Raumforscher, Landesplaner, wenn ich jetzt heute tatsächlich ein Haus am Stadtrand von Hamburg, darüber können Sie ja im Grunde nur sprechen, bauen will, habe ich überhaupt die Chance, dass das in absehbarer Zeit fertig wird? Oder sind Ihre Unternehmen so ausgelastet, dass ich da möglicherweise 2-3 Jahre warten müssen, weil Sie ja gesagt haben, der Mehrgeschossbau ist eigentlich erstmal im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit?
Nein, also Sie werden mit Sicherheit ein Unternehmen finden, das Ihnen ein schönes Einfamilienhaus, wenn Sie dann das Grundstück dafür haben, baut und das auch in adäquaten Zeiträumen. Sie werden vielleicht etwas mehr Zeit mitbringen müssen, als das bisher der Fall war. Und Sie werden vielleicht auch etwas mehr Geld mitbringen müssen. Ja, das ist so. Es wäre unredlich zu sagen, dass das nicht so ist. Aber nicht nur im Häuslebau, auch im Reparaturbereich habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass die Leute keine Firmen mehr finden, die für sie arbeiten würden. Man muss vielleicht ein bisschen mehr suchen, man muss sich vielleicht ein bisschen mehr schlau machen, als man das früher musste. Die Handwerker rennen einem vielleicht nicht mehr gerade die Tür ein, aber ich bin ziemlich sicher, dass das, was an Bedarfen des privaten Auftraggebers, des Verbrauchers da ist, dass das auch vom Handwerk noch abgearbeitet werden kann, zumal die Firmenstrukturen ganz unterschiedlich sind. Die Geschosswohnungsbauer sind nicht die, die bei Ihnen im Einfamilienhaus kommen, wenn Sie sich einen Wintergarten anbauen wollen. Das ist eine ganz andere Firmenstruktur, sodass die beide sehr gut nebeneinander existieren können.
Ja, wie geht's weiter mit dem Bauboom in Norddeutschland? Das war das Thema der Redezeit. Fast schon zu Ende. Andreas Klee ist Leiter der Zentralabteilung an der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Sie haben ja vorhin so eine Lanze gebrochen für die unterschiedlichen Player in diesem ganzen Spiel. Sie haben gesagt, die arbeiten schon weitgehend gut miteinander zusammen. Trotzdem, wenn wir jetzt so hören, also eigentlich könnte man ja auch darüber nachdenken, tatsächlich Menschen, auch junge Menschen, wieder aus den Städten rauszuholen, indem man sagt, hier, Mensch, ist doch klasse, auch am Stadtrand zu wohnen oder vielleicht sogar 20, 30 Kilometer weg, vielleicht sogar auf dem Land. Das, was ihr macht, das kann man möglicherweise eben auch technisch herstellen. Da hat man ja doch trotzdem das Gefühl, da greift schon wieder nichts ineinander. Denn das wäre ja zum Beispiel ein umfassendes Konzept, wenn man sogar landesweit, bundeslandweit sagen würde, wir entwickeln diese einzelnen Regionen. Ist das überhaupt vorstellbar, so ein Idealbild, dass man sagt, okay, wir tun was für die Städte, aber wir tun was für die Region und versuchen da den Menschen adäquate Lebensperspektiven zu entwickeln?
Also man tut ja auch schon viel für die Regionen, für die ländlichen Regionen, für die strukturschwachen Regionen. Jetzt unabhängig davon, dass in der Tat der Breitbandausbau schnell vorangetrieben werden muss. Aber ich glaube, an diesen technischen Dingen hängt es nicht. Ich glaube eher, dass das Landleben, ja, um es salopp gesagt, dass das Landleben wieder cool werden muss. Solange die Stadt mit ihren Annehmlichkeiten, gerade im Freizeitbereich, im kulturellen Bereich, im täglichen Miteinander, man denke nur an eine lebendige Kneipenkultur und Theaterszene, solange das bei bestimmten und vor allen Dingen bei den jungen Kreativen sehr hoch geschätzt wird, hat es der ländliche Raum erstmal ein bisschen schwer. Natürlich gibt es Dörfer, die das gut schaffen, die zum Anziehungspunkt werden für junge Menschen, die sich dort auch mit relativ wenig Geld verwirklichen können. Aber der große Trend, den sehe ich da nicht, weil, glaube ich, die Städte mit ihrer Atmosphäre noch viel angesagter sind als das Leben im ländlichen Raum, wo ich eben längere Wege habe, um die Kinder dann zur Schule zu bringen oder wo der Schulbus länger fährt, wo ich ärztliche Versorgung nicht so dicht habe wie in der Großstadt, wo das kulturelle Angebot nicht so ist. Und das wird man auch nicht so hinkriegen. Die anderen Faktoren, die anderen Positivfaktoren des ländlichen Raumes, wie die intakte oder intaktere Umwelt, viel Natur, gute Freizeitmöglichkeiten, die müssten eigentlich in der Wertschätzung steigen, damit ja das eine ernstzunehmende Alternative für die verdichteten Großstadtregionen werden.
Ja, mir scheint vieles im Ungleichgewicht, aber trotzdem bei uns in Deutschland, auch in Norddeutschland, der ländliche Raum ausgedünnt. Menschen ziehen in die Stadt, da ist möglicherweise nicht genug Platz, um sie wieder zurückzuholen oder um ihnen das Landleben wieder attraktiv zu machen, fehlen zurzeit auch die Angebote. Also der Bauboom in Norddeutschland einseitig zurzeit ausgelegt. Wir haben heute gefragt, übernehmen wir uns an diesem Bauboom doch so ganz langsam, aber ich habe das Gefühl, also eigentlich sind alle voller Dynamik. Es muss vielleicht nur noch so ein bisschen mehr ineinander gefasst werden, damit es dann auch sinnvolle Strukturen gibt, in denen sich dann viele, viele Menschen bei uns weiterhin wohlfühlen werden. Ja, das war die Redezeit für heute. Unsere Gäste: Christoph Koska ist Geschäftsführer des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmer Schleswig-Holstein. Professor Andreas Klee, Leiter der Zentralabteilung an der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Und Michael Seitz, Geschäftsführer der Bauinnung Hamburg und gleichzeitig Sprecher der Hamburger Bau- und Ausbauwirtschaft. Die Redaktion der Sendung heute hatte Verena Gonsch. Das Thema morgen in der Redezeit. Redezeit am Donnerstag. Viele schwere Unfälle. Wie machen wir das Radfahren sicherer? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen am Sendetag oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Viele schwere Unfälle. Wie machen wir das Radfahren sicherer? Das Thema morgen in der Redezeit hier bei uns bei NDR Info. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen natürlich noch einen entspannten Abend. Wenn Sie gerade beim Bauen sind, mal einen Tag abspannen. Morgen dann wieder den Handwerkern auf die Finger schauen und vielleicht sich auf eine neue Wohnung freuen. Wie auch immer, bei uns gleich die Nachrichten und danach Play Jazz. Heute mit Thomas Haag und es wird feurig. Es geht, glaube ich, nach Spanien. Viel Spaß dabei.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.